Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute mal wieder eine Premiere zu feiern. Und ich freue mich, zum ersten Mal nämlich ist heute eine Winzerin zu Gast. Einen Winzer hatten wir schon mal, aber keine Winzerin.
Wirklich?
Und das ist doch ziemlich merkwürdig, weil wir doch fast jedes Mal eine Flasche Wein öffnen und die nicht nur der rote Faden dieses Podcasts ist, sondern uns ja auch diese einzigartigen Genussmomente beschert, um die es ja eigentlich geht im Leben. Es liegt natürlich daran, warum sind so wenig Winzerinnen dabei, dass wir hier in Berlin so weit ab von den Weinbauregionen im Südwesten unseres Landes leben. Ach, seufz. Eine Weinmacherin also. Sie kommt aus dem schönen Rheingau und deshalb ist natürlich der Riesling ihre Paraderebsorte. Ihr Berg Schlossberg gilt als einer der begehrtesten Weine Deutschlands. Ewig lang habe ich sie schon auf meiner Wunschgästeliste und heute sitzt sie mir endlich gegenüber, die Winzerin Theresa Breuer. Theresa führt in Rüdesheim das Weingut Georg Breuer, das ihr Großvater Georg gegründet hat und das sie von ihrem Vater Bernhard übernommen hat. Hallo liebe Theresa, wie schön, dass es heute mit uns klappt.
Ja, Wahnsinn. Ich freue mich, dass ich diese Premiere sein darf auf diese Art, besondere Art und Weise.
Wie geht's dir?
Wunderbar.
Zur Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir unter anderem eine Doku angeschaut in der ARD-Mediathek, ziemlich neu noch, die Rebretterin oder so ähnlich heißt das, ne?
Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Nee.
Aber da hört man deine Cousine Maresa und sie sagt da über dich, du seist krankhaft zielstrebig, hilfsbereit, verwurzelt, bodenständig und denkst zuletzt an dich selbst, immer erst an alle anderen. Was stimmt nicht an dieser Beschreibung?
Krankhaft. Das Krankhafte.
Aber zielstrebig sehr wohl, ne?
Ja, wobei krankhaft klingt so ein bisschen unverhältnismäßig. Ich glaube, ich kenne auch schon Grenzen und setze jetzt nicht auf Teufel komm raus alles daran, jetzt mit dem Kopf durch die Wand zu laufen.
Aber laufen tust du schon gerne.
Ja, das hat man auch in der Sendung gesehen. Ich habe einen extremen, nein, keinen extremen und auch keinen krankhaften, aber ich habe Bewegungsdrang und das tut meiner Laune sehr gut, wenn ich dem nachgehe.
Sag nochmal was zu deiner Cousine Maresa. Man sieht euch beide in dieser Doku ja auch, wie du sagtest, gerade am Rheinufer joggen. Ihr wirkt überhaupt sehr vertraut miteinander. Du hast zwar eine ältere Schwester, aber deine Cousine scheint so eine Art Ersatzschwester für dich gewesen zu sein. Oder Zusatzschwester.
Ja, Zusatz ist eigentlich schöner. Meine Schwester, genau, ist ein paar Jährchen älter und hat sich sehr, sehr früh dafür entschieden, ihren Lebensweg weg von der Heimat zu gehen. Die hat schon früh eine Ballettausbildung in Stuttgart begonnen und lebt mittlerweile in Hamburg. Wer weiß, vielleicht findet sie den Weg in den Rheingau zurück, aber sie hat auf jeden Fall, als ich 5,5 war, sich dafür entschieden, ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr in Rüdesheim zu haben. Meine Cousine ist around, sie hat sich für den Familienbetrieb ihrerseits in der Nachfolge entschieden und das verbindet natürlich. Also wir sind vom Alter her nicht wahnsinnig weit auseinander und wir haben aber auch eigentlich erst so in der Zeit unserer beruflichen Gemeinsamkeit, also das Führen von Betrieben mit Mitarbeitern, die man dann gerne mal bei einem kleinen Joggingspaziergang durcherörtert. Ah, okay. Diese gemeinsamen Themen können wir wunderbar miteinander teilen und das verbindet sehr.
Weil ihr beide Chefs seid jetzt sozusagen.
Ganz genau, ja. Ja.
Und ich habe auch gedacht, irgendwie Maresa und Theresa, euch trennt ja nur eine Silbe eigentlich, ne?
Das stimmt. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie die Inspiration zu dem Namen meiner Cousine kam, aber wir sind uns nah, ja, auch im Namen.
Und ihr seid euch auch räumlich nah, hast du gerade schon angesprochen. Deine Cousine arbeitet ja auch in Rüdesheim. Ihr seid eine Gastrofamilie eigentlich.
Ja, in unserer Familie gab es, egal ob mütterlicher oder väterlicherseits, immer das echte Rüdesheimer Leben quasi zu erfahren. Und das hat sich immer dargestellt über eine Kombination aus Weinbau und Gastronomie und Hotellerie, um quasi dem Gast ein Rundum-Sorglos-Paket bieten zu können.
Und deine Cousine führt jetzt dieses Weingasthaus mit Weinhotel, ne?
Ganz genau.
In der Drosselgasse.
Das Rüdesheimer Schloss.
Was jeder Chinese kennt und fast jeder zweite Japaner wahrscheinlich. In Deutschland wahrscheinlich, wenn ich jetzt meine Neffen fragen würde mit Anfang 20, die wüssten da gar nichts mit anzufangen. Erzähl mal für die Blinden, was die Drosselgasse ist in drei Worten oder in drei Sätzen.
Oh, drei Worte wäre hart, das wäre dann eher die Aufgabe meiner Cousine. Die Drosselgasse ist so das touristische Zentrum Rüdesheims, ein ganz kleines Gässchen, was daher rührt oder noch in der Historie so ein bisschen Schiffervergangenheit erzählt. Also dort hat man früher, wenn man sich ein bisschen Mut antrinken musste, um das Binger Loch zu durchschiffen, Halt gemacht. Ach so. Und aus dieser Geschichte heraus hat sich eine Minimeile von Gastlichkeit und rheinischem Frohsinn entwickelt. Und da sind wir auf viele Weingasthäuser angesiedelt. Und es gab wilde touristische Zeiten.
Mhm. Wann waren die ungefähr?
Seit den späten 50ern, 60ern ist die Drosselgasse international ein Thema, eigentlich durch Amerikaner begonnen. Mhm. In den 70ern ist dann so der Deutschlandtourismus groß gewesen, Kegelclubs und die ganzen heiteren Reiseziele da so abgeklappert wurden.
Nachdem man die Herrentour an die A gemacht hat oder vorher, fährt man auch noch schön rein.
Genau, mittlerweile ist es viel Kulturtourismus. Ja. Das ist ein ganz bunt gemischter Tourismus. Es ist viel Rheingau erleben und dann ist Rüdesheim eben so ein bisschen das Zentrum davon.
Können wir sicher gleich noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Davor aber interessiert mich natürlich, welche letzte Flasche du in deinen Koffer nach Berlin gepackt hast. Was hast du dabei?
Eine Flasche, deren Kork nicht dem Idealzustand entsprach oder meine Fähigkeit, ihn rauszuziehen. Den habe ich jetzt schon mal gleich zerbröselt. Es ist ein Roter, ein Bordeaux aus 84. Wow. Es war die letzte Flasche aus der 12er-Kiste, die mein Papa aufgrund meiner Geburt gekauft hat. Es war ein furchtbar schlechter Jahrgang, deswegen konnte er da ein bisschen was einkaufen. Und wenn man ein bisschen rechnet, 84, jetzt haben wir 2024, ich runde dieses Jahr.
Es steht ein Geburtstag an.
Ja, und ich muss mich noch an den gewöhnen, deswegen dachte ich mir lieber, wir trinken sie vorher.
Und wie toll.
Ist da aus der 12er-Kiste die letzte Flasche.
Wirklich die letzte Flasche. Willst du einschenken?
Absolut. Absolut.
Was ist das für ein Chateau?
Ist Du Cru Bocaillot.
Boah, auch noch das ist ja ein Grand Cru, ne?
Ja, wie gesagt, 84 waren die. Da musste man schon gucken. Ja, es war kein Paradejahr. Aber das hat mich auch motiviert, die auch immer peu à peu mal zu trinken und nicht so zu einem heiligen Gral zu machen, den man im Keller hat und nicht anfasst. Und ich glaube, jetzt ist es auch okay. Jetzt darf die letzte Flasche fallen.
Ja. Mensch, das ist ja wirklich eine besondere Flasche mit einer besonderen Verbindung einfach auch. Ne?
Ja, es gibt potenziell viele letzte Flaschen irgendwie. Es ist eine schwere Aufgabe. Also ich habe auch ein bisschen gegrübelt und bin auch mal in die letzte Ecke meines Kellers gegangen. Mhm. Und da war aber alles irgendwie nicht so wirklich dem Charakter einer letzten Flasche entsprechend. Ja. Und dann habe ich eben die Kiste gesehen mit dieser einen Flasche drin. Und so ein bisschen letzte Flasche passt ja.
Wie toll. Ja, dann stoßen wir nochmal an. Riechen natürlich erstmal. Wir schlabbern jetzt nicht sofort los hier mit so einem Midlife, würde ich mal sagen, mit so einem Midlife-Getränk. Ich rieche viel so Tabak, ne? So was Grünes kommt da. Ne?
Auf jeden Fall. Also er ist nicht ganz so furchtbar derb, wie er sein könnte. Das ist eigentlich das, was ich bei gereiften Bordeaux aus Anfang 90er, später 80er sehr mag, wenn die so wirklich
so rustikal sind.
Absolut. Das finde ich extrem spannend. Mhm. Das finde ich halt dann nicht so. Er ist ein bisschen beruhigter. Vielleicht ist das ein gutes Omen jetzt für die kommende Zeit.
Ja.
Er ist relativ braun, aber er ist jetzt noch nicht over.
Nee, würde ich auch sagen. Also auch geschmacklich. Also man weiß natürlich nicht. Wahrscheinlich wäre er vor 20 Jahren noch ein bisschen frischer gewesen. Ne?
Ja, aber er hat, finde ich, noch einen ganz, ganz schönen Druck am Gaumen und hat wahrscheinlich dem eher einfacheren Jahr geschuldet, einfach eine schöne Leichtigkeit. Wir werden, glaube ich, in 10 Minuten keine schwere Zunge haben.
Nee, und ist auch so ein leiser Wein, wie du sagst. Ne? Also der ist jetzt nicht laut, der kracht dir nicht durch die Tür. Ja, und was ich da an so gereiften, richtig alten Weinen, 40 Jahre ist schon richtig alt, so mag, ist dieses Balsamische, was da so kommt, ne? So eine, man kann es auch mit Schwarztee oder so was Linderndes, ja? Man hat das Gefühl, man trinkt Medizin.
Ja, es legt sich auch so ein bisschen auf den Gaumen, aber es belegt, nicht? Das ist, ich freue mich, schön.
Ja, toll. Also ich habe auch noch Wein aus meinem Geburtsjahrgang, letzte Flaschen 1970. Mhm. Barolos sind das. Ja. Und die sind eigentlich drüber. Die mache ich eigentlich nur noch auf, um Leute so ein bisschen zu erschrecken damit.
Ja, es ist immer so viel Nostalgie dabei bei diesen besonderen Jahrgängen. Aber irgendwie, ich finde das immer ganz schwierig, wenn man auf einen Moment hin fiebert und mit einem Wein irgendwie so ein ganz oder mit einem prickelnden Getränk so eine ganz bestimmte Idee hat. Ja. Und es schwingt so viel immer drumherum mit, was dafür sorgt, ob das jetzt irgendwie ankommt oder nicht. Und ich bin immer ein großer Fürsprecher dafür, einfach dann mal die Flasche aufzumachen und eben diese letzte Flasche nicht zu einer heiligen Flasche werden zu lassen.
Das ist so eine Überfrachtung, die kann keine Flasche einhalten und man kann sich eigentlich freuen. Am Anfang dachten wir schon so, oh, der Korken, ne? Brösel, Brösel.
Genau.
Das kann man auch mit Genuss trinken. Absolut. Und das ist eigentlich das Tolle daran irgendwie, ne? Man hat, das hat 40 Jahre jemand aufgehoben und jetzt macht sie uns Spaß.
Wie so soll es sein.
Ja, damit kommen wir so langsam in unser Gespräch rein oder sind schon mittendrin. Vielleicht sollten wir am Anfang aber doch nochmal dein Weingut vorstellen. 1880 gegründet, seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Besitz eurer Familie. Wie groß seid ihr heute? Wie viele Leute arbeiten da für dich? Was ist euer Portfolio? Kannst du ein bisschen Steckbrief?
Die harten Fakten.
Ein bisschen liefern, genau.
Gerne. Wir bewirtschaften 40 Hektar Rebfläche, den Großteil davon immer noch um Rüdesheim herum. Das ist eben auch so die Keimzelle quasi. Wir sind ja mitten in Rüdesheim zu Hause mit dem Weingut. Wir haben aber auch Rebfläche in Rauental und in Lorch. Es hat aber immer quasi 30 Jahre gedauert, bis man so einen Schritt geht. Also Lorch haben wir seit 2019, Rauental seit 1990. Und wir haben im Moment ein Team von roundabout 17 Mitarbeitern, die für uns unterwegs sind, wobei jetzt auch nicht alle in Vollzeit. Dafür kommen aber, sobald Vegetation loslegt, kommen Saisonkräfte mit dazu. Also es ist immer extrem jahreszeitenabhängig. Aber beim Betriebsausflug waren wir 16. Fällt mir gerade ein. Einer war nicht da. 17. Ja, wir sind 17.
Ist schon ein mittelständisches Unternehmen, auf jeden Fall.
Ja, ja, klingt, macht Mords was her.
Der Rheingau erstreckt sich ja hauptsächlich westlich dieses Rheinknies bei Wiesbaden, hat insgesamt eine Fläche von ein bisschen über 3000 Hektar, auf denen vorwiegend Rieslingreben stehen.
Genau.
Magst du ein bisschen über eure Lagen und eure Böden erzählen?
Wir haben eben auch sehr viel Riesling in unseren Weinbergen. Ja. Also auch bei uns ist es die absolut vorherrschende Traube mit 85% der Rebfläche. Und das ist auch gleichzeitig das Schöne, weil wir dadurch den Fokus eben sehr auf die unterschiedlichen Herkünfte legen. Weil quasi diese eine Dimension Rebsorte gleichgeschaltet ist und man eben dann so eine große Spielvarianz hat. Und mit diesen drei Orten, in denen wir arbeiten, haben wir auch das große Glück, dass wir Lücken an der Fläche haben. Also von Rauental nach Rüdesheim sind 18 Kilometer Reise quasi zu machen und von Rüdesheim nach Lorch nochmal 14. Also wir bespielen die ganze Region, aber eben mit Lücken dazwischen. Und das erlaubt dann auch in den Weinen wiederum eine große Eigenständigkeit und eine schöne Differenzierung zueinander.
Also
und
die Lücken sind so groß, dass dazwischen der Boden mal wechselt.
Absolut, genau. Also nicht nur der Boden, auch eben das Landschaftsbild. Genau. Und mal ist man nah am Rhein, mal ist man nah am Wald, ist es flacher oder steiler. Wir haben sehr viel Steillagen, wir haben über die Hälfte unserer Weinberge im Steilen. Und das ist natürlich das, wo dann eben der Unterschied auch nochmal präziser wird und es durchaus eben mal nach 50 Metern entlang eines Wegs auf einmal eine andere Gesteinsader sein kann. Und da macht es natürlich Sinn, dass man mit verschiedenen Lagen arbeitet und die dann auch sehr konsequent für sich behält. Also diese Idee der Herkunft als Hauptmerkmal der Unterscheidung der Weine, das ist das, was wir quasi Jahr für Jahr durchzelebrieren.
Und immer schon oder hat sich das rauskristallisiert, dass ihr das so, da den Schwerpunkt auch so drauf legt?
Das hat mein Vater schon sehr auf die Spitze gebracht, aber eigentlich eher dadurch, dass er bestimmte Lagen eben nicht mehr hervorgehoben hat. Also er hat eine Fokussierung auf die sehr...
Auf das Wichtigste.
Genau, genau. Das hat in der Wahrnehmung, hat es eben einen Fokus gesetzt. Früher war das ja viel extremer, dass man eben mit jedem Lagennamen auch auf der Flasche geglänzt hat. Wir haben aber
bis man gar nichts mehr erkennen konnte vor lauter Glanz.
Furchtbar. Und, und es ist aber auch ein großes Privileg, einfach dort zu arbeiten, wo wir arbeiten. Also Rüdesheim ist schon ein sehr besonderes Fleckchen und bietet in sich schon eine große Vielfalt innerhalb der Fläche. Und dann ist es eben super, super spannend, mit diesen beiden Ortschaften das zu bereichern. Und das hat mein Vater schon sehr konsequent in den 80er Jahren begonnen, in dieser Art und Weise zu machen.
Rüdesheim Berg Schlossberg habe ich vorhin schon erwähnt. Das Aushängeschild sicher des Betriebs, das ihr ja auch so mit Künstleretikett nochmal ein bisschen rausstellt. Also jedes Jahr kommt ein anderer Künstler, macht das Etikett. Dafür kriegt ihr, glaube ich, Wein im Austausch. Ne?
Genau.
So ein bisschen die Idee vielleicht vom Mouton Rothschild auch. So
1A kopiert von
1A
dort.
1A kopiert von dort, genau. Aber sag mal, was macht denn diesen Berg Schlossberg so magisch? Also was ist da im Untergrund los und auch vielleicht von der Exposition, von der Ausrichtung her?
Es ist zum einen der erste, bei dem mein Vater diese Idee, dieser Konsequenz, die Entscheidung für die beste Qualität des trockenen Weins und dann eben genau diesen einen Wein auch nach dem Lagennamen quasi zu benennen. als er das begonnen hat, gab es den Nonnenberg in Rauntal noch nicht in unserem Besitz quasi. Es gab Lorch noch lange nicht. Es gab auch Weinberge im Rottland und im Berg Roseneck. Aber es war so, dass der Berg Schlossberg eben immer geliefert hat. Er ist einfach so ein Garant.
Schon und auch sehr, in sehr Zeiten, wo es auch sehr schwierige Jahre waren. Ne? Wir reden ja nicht jetzt von Klimawandel, aber damals war es ja auch noch mal nicht jeder Sommer schön.
Ja, sehr schön beschrieben. Der Berg Schlossberg hat eben trotzdem geliefert. Und es ist die extremste Lage. Also es ist die Lage, die die steilsten Flächen hat. Es ist ein extrem karger Boden, der sich einfach sehr von Schiefer abzeichnet. Es ist auch ein bisschen Quarzit, was mit reinspielt. Wir haben ein kleines Spiel an Ausrichtungen, weil der Berg Schlossberg sich quasi genau um dieses Rheinknie nach Rüdesheim herumlegt. Also wir haben südausgerichtete Seiten, wir haben aber auch zart südwest exponierte Weinberge. Das heißt, es gibt auch innerhalb der Lage ein gewisses Spiel. Mhm. Und wir haben das Glück, dass wir dort schon eine ganz amtliche Fläche hatten, bevor die Flurbereinigung stattgefunden hat. Deswegen wurden wir in der Verteilung der Flächen dann als Ergebnis der Flurbereinigung wurden wir relativ privilegiert behandelt, weil wir ein relativ großer Eigentümer waren. Je größer die Fläche, desto besser war dann quasi das Stück, das man bekommen hat als Output. Und wir haben dort einen Hektar, das ist so das Herzstück des Schlossbergs. Wir haben mittlerweile noch einige Flächen drumherum. Aber dieser Hektar ist wirklich extrem zentral gelegen und war immer schon so eine ganz massive Säule für diesen Wein. Das hat mein Papa eben sehr gereizt, das Jahr für Jahr rauszukitzeln.
Und ist das auch so, dass ihr in diesem Hektar mehrere Lesen macht?
Das kommt auf den Jahrgang an. Das ist ein Stück, was nicht in einem gepflanzt wurde. Also durchaus ein bisschen Varianz im Alter der Rebstöcke in diesem Hektar. Wie gesagt, mittlerweile gibt es auch deutlich mehr Parzellen darum herum. Es kommt extrem auf den Jahrgang an. Ich bin heute eigentlich nicht mehr so ein großer Freund von mehreren Lesedurchgängen, weil ich immer das Gefühl habe, dass man in dem Moment, in dem man nicht alles aus einem Weinberg rausholt, wo man das ganze Jahr dafür arbeitet, dass man nur das Beste noch dort hängen hat, dass man was irgendwie vergisst und was hinten rüberfallen lässt. Und ich eigentlich das, wofür wir das ganze Jahr überarbeiten, dann auch so wie es ist, quasi in vollem Vertrauen, dass es schon gut sein wird, auch nach Hause bringt. Natürlich selektieren wir, natürlich bringen wir nur gesundes Lesegut für die trockenen Weine nach Hause. Aber es ist extrem schwer, gerade auch in diesen super besonnten Lagen, alleine jetzt an der Beerenfarbe zu entscheiden, dass jetzt die Traube besser schmeckt als die, die eine bisschen andere Beerenfarbe hat. Da bin ich so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Deswegen machen wir das weniger. Aber ich erinnere mich trotzdem auch noch sehr, sehr gut daran, dass ich das als Erntehelfer schon auch machen musste und auch damals schon noch ein bisschen überfordert war.
Doof fand. Ja, über Berg Schlossberg reden und Bordeaux trinken. Das machen wir jetzt weiter, oder?
Ja, da ist aber doch auch irgendwie viel Gemeinsamkeit drin. Das ist beides was so Klassisches und was so Aufgeräumtes. Und so Marathonläufer, die eigentlich einem auch direkt bestrafen, wenn man sie zu früh trinkt und einem irgendwie Vertrauen schenken.
Ich finde es nur bei so alten Weinen ganz toll zu sehen, wie die sich jetzt eben in 10 Minuten schon, hat der sich schon komplett verändert. Ne? Also er ist gar nicht mehr so grün.
Man muss aber auch bei dann den Reifenweinen aufpassen, dass man den Moment nicht verpasst.
Verquatscht, wo es dann bergab geht, das stimmt. Genau.
Aber noch
oder? Aber jetzt ist er so dunkelfruchtig, finde ich gerade so.
Ja, er wirkt fast ein bisschen wärmer.
Ja, wärmer.
Von der Aromatik. Aber ich finde, er hat wirklich eine beeindruckende Trinkleichtigkeit. Ist ja auch immer Tagesform, aber
fließt
dieses
so rüber.
Genau.
Ja. Muss man auch nicht drauf rumkauen auf irgendwelchen Tanninen. Das ist alles so fein.
Und das finde ich, das hätte ich jetzt mehr erwartet, weil es eben doch so ein grünes Jahr war. Aber irgendwie,
toll. Mensch. Ja, dann können wir mal einen Berg weiterrutschen.
Okay.
Berg Rottland.
Berg Rottland, jawohl.
Ich glaube auch Schieferquarzit und ein bisschen Kies, ne? Und
habe ich jetzt persönlich noch nicht da gefunden, steht in irgendwelchen
Texten. Habe ich irgendwo gelesen, ja.
Aber Berg Rottland ist auch eine Lage, die größte der Berglagen in Rüdesheim ist und ein sehr gemischtes Landschaftsbild hat. Also es gibt beim Berg Rottland durchaus flachere Ecken und es gibt eben auch den wirklichen Berg. Wir haben eine Partie in dem flacheren Teil und den Rest im Berg und das ist wirklich richtig Berg und da findet man keinen Kies. Also da ist es wirklich.
Da wäre der schon den Berg runtergerollt.
Absolut.
Quasi, wenn der da wäre.
Und Berg Rottland ist insofern zum Berg Schlossberg unterschiedlich, als dass es dem Ort ein bisschen näher ist, eben diesen Mischcharakter hat in der Steilheit und nur in dem unteren Bereich des Bergs spielt. Also auch dadurch eigentlich der historisch bekanntere, also im Vergleich gleich zum Berg Großeneck, der eben oben drüber liegt und kühler war und erst so ein bisschen entdeckt werden musste und sich durchaus freut, dass es vielleicht jetzt 2-3 Grädchen wärmer ist. Berg Rottland hat immer schon Sonne getankt.
Ja klar, und liegt an eben wie alles direkt am Rhein, kriegt diesen Spiegel quasi unten drunter gehalten, ne? Und da wird es ja richtig warm. Ne?
Und wird sich von namhaften Betrieben schon lange, lange geteilt. Das ist eine der vielleicht berühmtesten Lagen in Rüdesheim, eben weil so viele große Betriebe auch aus anderen Orten sich dort auch schon so ihr Sonnenfleckchen gesichert haben und dadurch auch den Berg Rottland in die Welt gebracht haben.
Was würdest du sagen, wie viele Weingüter sind da drauf?
Ich weiß es nicht.
Eher 10 oder?
Ja, bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Es ist aber wirklich eine Lage, die hier gelebt wird, sehr aktiv gelebt wird.
Und da drüber Berg Roseneck.
Ganz genau. Da haben wir dann ein bisschen mehr Quarzit mit dabei. Das ist ja auch eine natürliche Gegebenheit, dass wir immer eher in den höheren Hangbereichen ein bisschen was von dem Taunusquarzit präsent haben. Und je näher man dann an den Fluss rückt, Schiefer als ablösendes Gestein hat. Und durch die Höhe ist Roseneck eben lange so ein bisschen als die kühlere Ecke verschrien. Bei uns gibt es auch erst seit Ende der 90er ohne eine Jahrgangslücke Jahr für Jahr einen trockenen Lagenriesling aus dem Berg-Roseneck. Vorher hat er auch das nur in manchen Jahren geschafft.
Dann war der in diesen schlechteren Jahren, war der dann zu stahlig, zu oder wurde abgestuft, dann habt ihr den...
Ja, also er wurde nicht als das gefüllt, was es war, dann war es eben ein Rüdesheimer Riesling. Das hat dann nicht die Wahrnehmung gehabt, aber er hat, also das ist...
Aber jetzt liefert er.
Absolut.
Seit 30 Jahren.
Ja.
So 90, ist, 34 Jahren.
Ja, wir sind zufrieden.
Also das sind quasi eure drei großen Toplagen in Rüdesheim. Genau. Dann gibt es noch den Ort Rauental.
Korrekt.
Wie weit ist das?
Das ist eben jetzt diese 18 Kilometer
18 entfernt. Kilometer, das
und ist schon mal ganz anders. Aber ein großer Unterschied auch zu Rüdesheim ist, dass Rauental eine Höhengemeinde ist, die eigentlich im Wald liegt und die Weinberge liegen darunter. Also wir sind dort in dem weit geöffneten Part des Rheingaus, also man hat dort eigentlich kein Talgefühl, sondern es ist eher so eine zart hügelige Landschaft. Und wir sind dort vom Fluss bestimmt 5 Kilometer weg. Und wenn man in Rauental in den Weinbergen steht, muss man sich auch wirklich bemühen, den Rhein zu erahnen. Also man ist wirklich in einer ganz, ganz anderen Landschaft. Dort haben wir ein bisschen Kies mit dabei. Wir haben Philitt-Schiefer und wir haben im Kern unserer Weinberge dort den Nonnenberg, der wieder ein Hügel ist, der auch Steillagen bietet. Aber, muss man fairerweise sagen, nicht so steil, wie das der Rüdesheimer Berg kann. Also zwischen einem Hügel und einem Berg ist das doch noch ein bisschen ein Unterschied.
Merken jedenfalls die Lesekräfte, wenn sie darum...
Ja, aber wir haben großartige alte Rebstöcke im Nonnenberg. Der Name verrät ja auch so ein bisschen die Historie der Lage. Also sie war in Kirchenhand sehr, sehr lange und dadurch hat wenig Veränderungen dort stattgefunden. Flurbereinigungen sind immer so außen rum gegangen. Also es ist sehr viel ganz, ganz purer, echter, alter Boden und zum Teil stehen da auch wirklich die ältesten Rebstöcke, mit denen wir arbeiten.
Was heißt das? Wie alt?
Die sind nach dem Krieg gepflanzt. Oh. Also Reben vor dem Krieg haben wir nicht, aber direkt an der Zeit nach dem Krieg.
Das heißt, da hängen da auch nicht mehr so viel Träubchen dran, ne?
An den Reben an sich hängen schon viele Trauben. Wir sind aber auch durch Rüdesheim gewohnt, dass grundsätzlich nicht so viele Trauben an Reben hängen. Wenn die Böden sehr karg sind und die Bedingungen anstrengend, dann müssen wir da gar nicht so viel reduzierende Maßnahmen machen. Das macht die Natur ganz alleine. Ja. Und diese alten Rebstöcke in Rauental gleichen sich so vom Ertrag her denen in Rüdesheim an. Da verliert man eigentlich aufgrund dem Alter der Reben nicht, aber man verliert Stöcke. Also das ist dann eher so, dass man eben einen lückenhaften Rebbestand hat. Dadurch wird die Menge natürlich auch weniger.
Aber da rebt ihr auch wieder auf.
Ja, das ist bei kargen Böden auch so ein bisschen schwierig, vor allem wenn es dann eben nicht direkt vor der Haustür ist. Also wir stehen jetzt eben nicht jeden Morgen mit der Gießkanne in Rauental, wenn wir da zwischendrin nachsetzen.
Müsstet ihr aber dann.
Müsste man und wir sind da so ein bisschen, wir probieren das immer mal wieder, hochmotiviert. Das Ergebnis ist dann meistens überschaubar. Also müssen wir dann so peu à peu ganze Weinbergsteile verjüngen, aber wir drücken uns ein bisschen drum, weil es uns schon sehr schwer fällt, von den alten Reben Abschied zu nehmen.
Und dann gibt es noch den Ort Lorch, ne? Die Pfaffenwies, hat auch was mit der Kirche zu tun.
Ja, das war auch ganz witzig, weil wir das auch nicht wirklich auf dem Schirm hatten, dass es die Pfaffenwies überhaupt als Lage gibt, die so eine Prägnanz hat, weil sie einem nicht so häufig begegnet. Lorch an sich ist sowieso nicht nur geografisch um die Ecke, sondern ja wirklich so ein bisschen das letzte Eckchen des Rheingaus, was aber extrem spannend ist und eine ganz neue Dimension bietet. Obwohl wir von den Bodenstrukturen in Lorch sehr viel ähnlicher zu dem Rüdesheimer Berg sind, ist diese West- und Südwestausrichtung, die wir dort haben und dieses Mittelrhein-Momentum, dadurch, dass wir rechts und links des Rheins auf einmal Steilhänge haben, schon sehr, sehr speziell und bringt auch nochmal eine ganz eigene Idee. Und als wir dort eben 2019 die Chance hatten, 7,5 Hektar Rebfläche zu übernehmen, war Pfaffenwies was uns total abgeholt hat, pur aufgrund dieses Ortes, dieser Weinberge, dieses Bodens, auch sehr alte Reben. Mhm. Und das war irgendwie, standen wir wirklich im Winter, wir haben keine Trauben probiert und nichts, wir standen in kargen Rebflächen und haben irgendwie gemerkt, das ist ein spannendes Fleckchen und haben das dann einfach mal probiert und es hat uns tatsächlich sehr überzeugt.
Da hat jemand aufgehört quasi.
Genau, vorher. Das Weingut Altenkirch hat beschlossen, eben den Betrieb nicht fortzuführen und hat uns dann als Pächter gewinnen können.
Jetzt haben wir die 5 Lagen mal so ein bisschen skizziert. Also schon, ich würde mal sagen, für Weinanfänger ein bisschen genauer skizziert. Für die Freaks wahrscheinlich noch längst nicht genug darüber gesprochen. Wie arbeitet ihr diese Lagen heraus? Also wie oder wie nicht? Also machen die das selber?
Die Kunst ist das Nicht-Herausarbeiten der Lagen. Also wir gehen tatsächlich nicht anders vor. Wir probieren für jeden Weinberg gute Arbeit zu machen. Das ist durchaus mal in Rauental ein bisschen anders, weil der Boden kräftiger ist. Vielleicht muss man da auch einmal häufiger spritzen gehen, weil ein bisschen mehr Pilzdruck ist, als in dem sehr trockenen Rüdesheimer Berg, wo wir viel Luftbewegung haben und wo einfach die Bodenstruktur sehr überschaubar luxuriös für die Reben ist. Mhm. Das heißt, natürlich wirken die Witterungsbedingungen unterschiedlich auf die verschiedenen Lagen und darauf gehen wir dann schon ein. Aber nicht mit der Idee, dass jetzt irgendwas anders schmecken soll als das andere, sondern um überall die besten, gesündesten und vitalsten Rebstöcke und besten Trauben zu haben. Und das Herangehen im Keller ist dann auch extrem langweilig gleich überall. Es wird alles im großen alten Holz ausgebaut. Es wird überhaupt nicht in eine Richtung gearbeitet. Mhm. Das wäre dann auch irgendwie ein bisschen blöde, wenn man das im Keller wieder tun würde, weil dann hätte man sich diese intensive Arbeit im Weinberg durchaus sparen können. Also insofern ist eher manchmal die Aufgabenstellung, cool zu bleiben und Gelassenheit zu bewahren und die Dinge sich einfach fügen zu lassen.
Ist eigentlich so ein burgundisches System, ne? Die Weine alle gleich auszubauen und eigentlich so die Parzellen damit eben zum Start zu machen.
Absolut.
Und die Rieslingrebe eignet sich halt besonders gut dafür, weil sie sich wie so ein, wie kann man das vergleichen, so drüber legt, ne? Also ohne zu viel selber da noch mit reinzubringen, ein Aromat oder so, dass man so denkt, huch, das ist jetzt aber, ne, schmeck ich ja gar nichts. Dafür ist der Riesling irgendwie dezent genug, oder?
Genau.
Schön, dass ich die Fragen beantworte.
Ja, ich bin zufrieden. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Dann nehmen wir noch einen Schluck vielleicht. Burgunder haben wir ja nicht, aber.
Nee, Burgunder haben wir nicht. Bordeaux. Aber der zweite, also was heißt, ich finde Bordeaux und Burgunder so herrlich unterschiedlich und doch beides eben so, so pur.
Jetzt wird er so, kriegt er so eine Schokoladigkeit, also so saftig und also ja, irre.
Wirklich ganz gut da.
Ja. Ja, 2024, jetzt ist es genau 20 Jahre her, dass du nach dem plötzlichen Tod deines Vaters Bernhard im Mai 2004 ins Weingut eingestiegen bist. Damals warst du 20, das heißt auch jetzt
bist du
22, genau, oder wirst es, ja. Das heißt, du machst jetzt auch schon genau dein halbes Leben lang Wein.
Ja.
Ab sofort kannst du dann auch sagen, ich mache schon länger als mein halbes Leben Wein, also ab deinem Geburtstag. Wie besonders ist dieses Jahr für dich? Wie empfindest du das selbst, was ich jetzt gerade gesagt habe?
Es ist ein bisschen verrückt, weil wahrscheinlich nimmt man so als Teenager so die ersten 20 Lebensjahre ja irgendwie auch ganz anders wahr als dann die folgenden. Und gleichzeitig denke ich mir, okay, von dieser Zahl 20 hatte ich, glaube ich, als junger Mensch irgendwie eine wahnsinnig große Vorstellung, also was alles so in 20 Jahren passieren kann. Und jetzt steht man so da und wundert sich, wie unglaublich schnell 20 Jahre vorbei sind und wie viel man noch zu tun hat. Das ist extrem gut so. Wie viele Aufgaben noch auf einem warten und wie viele Dinge man noch so gar nicht verstanden hat. Das sind, finde ich, alles sehr, sehr motivierende Attribute, die einem auch so für die nächsten 20 Jahre irgendwie eine schöne Perspektive geben. Es ist irgendwie ganz beruhigend, dass sich 20 Jahre extrem kurz anfühlen. Und gleichzeitig wird man ja dann doch auch älter und stellt nochmal so heimlich im Nebensatz die Frage, ob man das nochmal so gelassen 20 Jahre auch hinnehmen kann. Aber wird halt anders wahrscheinlich, aber geht schon bestimmt.
Ja. Also, wie empfindest du das? Ist das jetzt ein aufgeladenes Jahr für dich mit dieser 20 und dieser
ja,
Zahl?
Ja, aber da ist man ja so ein bisschen persönlich dran schuld. Ne? Also von außen wird das irgendwie nicht aufgeladen. Wir machen da jetzt auch kein Ding draus. Nee. Aber bei mir ist es jetzt eher so, dass man sich mit diesem runden Geburtstag beschäftigt. Der ist jetzt nicht mehr so lange hin. Und wenn er dann vorbei ist, habe ich große Hoffnung, dass das dann auch wieder vorbei ist.
Ja, manche steigern sich in ihre erste Midlife-Crisis rein mit 40.
Ja, man hat aber schon, also ich habe mir auch so ein paar Sachen einfach vorgenommen.
Okay.
Und das ist, habe ich aber auch, glaube ich, mit 30 auch.
Ja.
Und das ist ja auch nicht verkehrt, dass man dann sich auch immer mal wieder so erinnert, dass man Sachen nicht nur einfach passieren lässt, sondern eben auch so zwei, drei Dinge vielleicht mal ein bisschen proaktiver in die Hand nimmt. Das ist aber alles losgelöst vom Weingut.
Also willst du da was drüber sagen oder nicht unbedingt?
Musst du auch nicht. Es ist jetzt auch nichts Aufregendes.
Ja,
ne?
Ja.
Es sind eher so
mehr Rauchen.
Nee, mehr Sport.
Noch mehr Sport.
Ja, der ist in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen.
Ah ja.
Nee, es ist also jetzt tatsächlich jetzt irgendwie nichts, okay, Weltveränderndes. Aber es ist auch so, dass wir im Weingut auch so eine kleine neue Epoche für uns einläuten, die jetzt aber irgendwie nichts mit 20 Jahren zu tun hat oder mit mir und meinen 40 Jahren, sondern mit dem großen Geschenk, dass wir viele Mitarbeiter bei uns sehr, sehr lange in familiären Strukturen miteinander pflegen quasi. Und da haben wir dieses Jahr ein paar Veränderungen. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil das für mich auch eine neue Situation ist. Also ich habe jetzt quasi eine Art Generationswechsel in diesem Jahr vor mir, bin aber eigentlich nicht die junge Generation, sondern die mittlere Generation. Mhm. Also unser Außenbetriebsleiter, der früher das gesamte Weingut geleitet hat und mit meinem Papa ganz viele Dinge auch schon zusammen begonnen hat, der Hermann Schmoranz, der darf diesen Sommer sehr wohlverdient in den Ruhestand gehen. Und unser Kellermeister, der auch jetzt die letzten knapp 20 Jahre uns begleitet hat, hat sich auch beruflich ein bisschen umorientiert. Das heißt, wir haben dieses Jahr jetzt im Keller schon und ab Sommer im Weinberg zwei neue Köpfe, die beide quasi Anfang 30 sind, also Jungspunde in ihren besten Jahren und die mich dann aber gleichzeitig so ein bisschen zur Oma des Weinguts machen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Situation, ja, weil ich diesen Generationswechsel in dieser Art und Weise ja nicht hatte,
nee,
und jetzt extrem privilegiert mit vielleicht einem gewissen Erfahrungsschatz dem, ja, Ganzen entgegensehen kann und gleichzeitig aber auch noch so zwei Größen, also sowohl unseren Kellermeister als auch den Außenbetriebsleiter, nicht verliere, weil sie immer noch für uns da sind, aber auf einmal so die Jungen mit Saft und Kraft nachkommen. Also das ist ja sehr aufregend. Mal schauen, wie das wird.
Kannst du das schon verraten, wer das ist? Oder ist das noch nicht in trockenen Tüchern?
Ah, ich glaube, wenn die dann mal auch wirklich da sind,
okay,
und auch die Probezeit überstanden haben, dann,
ja,
reden wir darüber.
Sehr vernünftig. Das sagt sich sowieso so einfach damals. Du bist da so eingestiegen ins Weingut. Das war natürlich dramatisch. Und wie schnell hast du das damals entschieden, dass du das machst?
Ich habe nicht wirklich entschieden, dass ich jetzt hier und heute das Weingut Georg Breuer führen möchte. Ich habe mich dafür entschieden, zu Hause zu sein und an einem Ort zu sein, an dem ich mich wohlfühle und meinem Papa nahe fühle. Und dass ich das Weingut sehr als mein Zuhause empfunden habe, das war auch kein Geheimnis. Also das hat jetzt niemand überrascht. Es wollte aber niemand von vornherein mich in so eine Lebensrolle hineinbringen.
Nee.
Aber ich habe...
Du hattest ja auch eigentlich andere Sachen vor.
Ich hatte so gar nichts wirklich vor, wenn, okay, man mal ganz ehrlich ist.
Also, was ja auch normal ist mit,
ja,
20. Man,
genau,
könnte auch liegen ganz, und einfach abwarten.
Ja, es war tatsächlich rückblickend betrachtet oder auch schon nach so ein paar Monaten betrachtet, war ich ganz dankbar dafür, dass ich nicht mehr in diesem, oh Gott, ich muss jetzt eine Entscheidung für den Rest meines Lebens treffen, wabberte, sondern irgendwie sagte, ja, ich bin hier an einem verdammt guten Ort, das ist mein Zuhause, das lebt hier und ich lebe darin sehr glücklich, dann bleibe ich da. Wobei auch es total in Ordnung gewesen wäre, wenn ich nach einem Jahr gesagt hätte, nö, möchte ich nicht, kann ich nicht. Aber das hat im ersten Moment, war das einfach für mich wichtig, was zu machen und,
ja,
so ein bisschen so einen naiven Aktionismus irgendwie an, die nee, Tag zu, an den Tag zu legen und nicht jetzt alles zu überdenken und, nee, groß zu denken und schon irgendwie in Jahreskorridoren, nee, zu denken.
Und du hast ja eben schon angedeutet, du hast zwar Verantwortung übernommen, aber du standst ja auch nicht ganz allein da. Ne?
Absolut nicht, um Gottes Willen, sonst wäre ich ja total verloren gewesen.
Mit dem Betriebsleiter und mit dem Kellermeister auch, ne?
Ja, der war damals noch ganz neu, der hat gleichzeitig,
ne,
mit mir angefangen,
ja,
aber mein Onkel war ja auch,
stimmt,
noch da, also wir waren da alle irgendwie in so einem, wie in so einem Film und haben,
ja,
einfach alle miteinander gut funktioniert.
Ihr seid ja ein sehr stark exportorientierter Betrieb. Was heißt das? Wohin exportiert ihr euren Wein?
Wir exportieren ungefähr 60% knapp 2/3 von dem, was wir produzieren, viel in umliegende Länder. Also Europa ist stark, Skandinavien führt das Ranking an. Übersee haben wir auch Kunden, haben wir auch langjährige Kunden. Das ist aber jetzt kein Riesenvolumending. Mhm. Dafür sind wir aber auch ein bisschen zu klein und vielleicht auch dann doch wiederum zu wenig exportorientiert. Wenn man in Amerika wirklich erfolgreich sein will, Amerika ist ein wahnsinnig großes Land, da muss man
und
da.
Ein großer Markt, also habe ich gerade nochmal die Zahlen gesehen, ist eigentlich Weltimporteur, glaube ich, Nummer eins.
Ja, aber sie sind eben auch viele und es ist sehr, sehr groß.
Kann man sich auch verzetteln.
Da muss man extrem strukturiert rangehen und man muss sehr, sehr viel Zeit investieren. Und die Kollegen, die das machen, sind auch super erfolgreich. Und wir nehmen das so ein bisschen mit, aber es ist kein Fokus. Also die skandinavischen Märkte sind dann doch uns deutlich näher und es ist auch wirklich einfacher.
Woher kommt das mit dieser Exportorientierung?
Das ist historisch für die Region eigentlich extrem typisch. Ähnlich wie an der Mosel, die Regionen an Flüssen haben immer schon sich mit Weinen auch außerhalb ihrer Region beschäftigt. Also unser Hintergrund war ja auch eine Kellerei. Wir haben die Weine auch über den Fluss bekommen, die wir fertig gekauft haben und haben sie entweder gereift, küvettiert oder auch nur abgefüllt und weiterverkauft. Mhm. Da hat der Fluss schon eine enorme Rolle gespielt. Und man hat eben genauso über diesen Weg auch die eigenen Weine schnell verteilen können. Mhm. Und deswegen ist der Rheingau und die Mosel beides natürlich auch wirklich alte Regionen, haben diesen Weg sich einfach schnell zunutze gemacht und ihre Weine in die Welt geschickt.
Aber dein Vater hat das auch forciert, ne? Der
Absolut.
Ist auch viel rumgereist.
Absolut, ja. Der hat auch in seiner Ausbildung die Welt früh schon gesehen und hat auch Vertrieb im Export für andere Unternehmen gemacht, bevor er im eigenen Betrieb eingestiegen ist und hat dadurch auch einen sehr freien Blick auf den Markt der Welt und auch auf die Möglichkeiten der heimischen Weine bekommen und hat da relativ schnell seinen Fokus drauf gelegt.
Was bedeutet das denn praktisch für dich? Also wie oft bist du unterwegs?
Ja,
und
das,
wo?
Logischerweise dort eher, wo auch dann ein größeres Geschäft zu erwarten ist. Es ist aber ja auch wirklich in Europa zum Glück ein leichtes zu reisen. Also das macht es ja sehr, sehr unkompliziert. Wie viel ich unterwegs bin, ich habe es irgendwann mal gezählt, aber das war, also ich bin weniger unterwegs, als mein Vater unterwegs war.
Okay. Aber er war auch sehr viel unterwegs.
Ja, und er hat auch nicht nur immer quasi die eigenen Weine im Gepäck gehabt, sondern er hat auch als beratender Weinmacher im Ausland gearbeitet. Mhm. Das hat das natürlich nochmal potenziert. Okay. Vor Corona war ich ungefähr 90 Nächte nicht zu Hause im Jahr.
Im Jahr, und das ist schon viel.
Ja, wenn man jetzt einen Kollegen Ernie Losen fragt, der ist vielleicht 30 zu Hause.
Ja gut, Ernie Losen ist aber auch ein extrem.
Ja, aber das war vor Corona. Fall. Es hat sich schon verändert. Und das ist auch gut so, dass es sich verändert hat.
Wie hat es sich verändert?
Wir sind alle dann doch ein klein bisschen vernünftiger geworden. Ich würde noch nicht vollends sagen schlauer, aber ein bisschen vernünftiger. Unsere Kunden, gerade die Überseekunden, haben auch zum Teil gelernt, sich mit Videokonferenzen und welchen möglichen Tools auch immer, sich ganz andere Einblicke zu verschaffen und nutzen das zum Teil extrem aktiv. Also mit unserem japanischen Importeur habe ich regelmäßig Online-Dates mit ihm und seinen Kunden und die finden das auf einmal ganz super, dass sie jetzt auch mal einen Blick in den Weinberg haben können und sehen, wie viele Blättchen gerade am Trieb sind oder mal mit in den Keller huschen können. Also sie haben tatsächlich Einblicke dadurch, die ich ihnen sonst erzählen kann und auf Fotos zeigen kann. Und natürlich ist eine persönliche Begegnung immer eine schöne Begegnung. Aber es sind einfach andere Dinge, die jetzt eben relativ leicht funktionieren. Und bei unserem japanischen Importeur habe ich schon 2-3 Mal angeklopft nach Corona. Der will mich noch gar nicht wiedersehen. Der ist ganz zufrieden.
Mach doch weiter Videokonferenzen.
Ja, und das ist aber auch fein.
Ja.
Und ich selbst.
Ist ja auch ein Kostenfaktor, muss
total,
man sagen.
Total,
ne?
Total. Also, und Zeit ist einfach wertvoll. Und wir haben, glaube ich, auch alle während Corona uns ja nicht gelangweilt, sondern uns mit anderen Dingen beschäftigt, die man vielleicht auch nicht so schnell wieder einfach sein lassen möchte, nur um mal schnell einen Menüabend in Oslo zu machen. Es ist unheimlich schwer, da gute Entscheidungen zu treffen. Aber sowohl von Produzentenseite als auch von Kundenseite, glaube ich, sind da alle ein bisschen vernünftiger geworden.
Du hast auch in dieser Doku erzählt, es ist ein Unterschied, ob du deine Weine in Ländern mit eigener Weinbautradition vorstellst oder in Ländern, die keine eigenen Weine produzieren. Das fand ich interessant. Was hast du da erlebt? Fällt dir ein Beispiel ein?
Die Länder, die nicht selbst produzieren, finden das schon irgendwie ein bisschen spektakulärer, weil es einfach für sie so ein bisschen fernere Kultur ist, die mit ein bisschen mehr Romantik und Märchen vielleicht umwoben ist. Und das wird so ein bisschen glorifiziert. Die Länder, die selbst quasi ja, im täglichen Brot irgendwie auch mit Wein zu tun haben, sind da, glaube ich, ein bisschen reeller und wissen, dass jetzt ein Winzer irgendwie sich meistens bemüht, einen guten Job zu machen, aber das ist jetzt nicht ein Heldenstatus. Und in manchen Ländern ist das dann schon, gerade so im Asiatischen, ist das schon auch echt putzig. Das ist aber dann auch so ein kulturelles Ding, ne? Also dort war es immer so, ich nehme an, es wäre jetzt auch noch so, dass man eigentlich immer mit so einem Goldedding auch reist, weil man Flaschen unterschreiben darf. Und das ist irgendwie schon eine lustige Sache. Also das gibt uns ja wiederum ein Gefühl, was wir nicht kennen. Mhm. Für den Japaner an sich ist es, glaube ich, einfach auch irgendwie so was ganz Besonderes. Und dann mischen sich so Emotionen und machen das für beide sehr speziell.
Also das war in Japan.
Das Flaschen unterschreiben ist Japan.
Ich wollte noch ein bisschen fragen zum Thema Klimawandel, weil das ist ja auch bei euch im Schlossberg, glaube ich, schon zu merken, dass der doch immer trockener wird. Inzwischen, glaube ich, auch bewässert wird ein bisschen, um vital zu bleiben, in Teilen. Nachhaltigkeit ist ein großes Anliegen. Ich war auch mal bei euch zu Gast, als es um Nachhaltigkeit ging, um Green and Fair. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie ihr das praktisch umsetzt? Also ihr seid ja kein Bio-Betrieb.
Wir sind nicht biozertifiziert.
Genau, ihr seid nicht biozertifiziert, genau. Aber du findest Nachhaltigkeit wichtig.
Ja, wir arbeiten fast komplett wie ein ökologischer Betrieb, ohne dass wir zertifiziert sind. Mhm. Wir haben uns vor mehr als 10 Jahren eben für eine Nachhaltigkeitszertifizierung entschieden, obwohl wir zu dem Zeitpunkt auch schon so gearbeitet haben, wie wir heute arbeiten, in weiten Teilen. Aber wir haben dann auch gemerkt, dass es schön ist, eine Geschichte zu erzählen, aber dass der Markt und der Kunde doch auch irgendwie gerne das bestätigt weiß und das gerne auf der Flasche sieht. Und das eins ist, eben auf einer Vertrauensbasis zu arbeiten, aber eben für viele das doch nochmal so ein einfaches, sichtbares Tool ist, dass man eben auch irgendwie ein Siegel von einer Organisation, die das eben prüft, auf der Flasche hat. Deswegen haben wir uns für Fair & Green als Nachhaltigkeitssiegel entschieden und lernen dadurch viel, weil eben dann doch dieser Kontrollmoment einmal im Jahr stattfindet und man sich dann eben nochmal ein bisschen mehr Mühe mitgibt. Und das Reizvolle an gerade diesem Zertifizierungssystem und grundsätzlich an diesem Overhead Nachhaltigkeit ist, dass es eben nicht nur so das ganz schwarz und weiße Abarbeiten von einer Liste von darf ich nicht ist, sondern dass man eben wirklich so ein bisschen das Big Picture im Auge behält und eben auch dann darauf reagiert, was an Aufgabenstellung einem in dem Jahr dann gestellt wird. Ich kann in manchen Jahren mit Leichtigkeit komplett ökologisch spritzen, weil es einfach so trocken ist, dass überhaupt gar kein Druck da ist. Mhm. In anderen Jahren ist es einfach schwieriger. Mhm. Das heißt nicht, dass man dann sofort damit brechen muss, im Gegenteil. Aber man muss eben auch die Dinge so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und das ist sehr, sehr spannend bei diesem Nachhaltigkeitsdeckel, dass einfach eine Bewertung von dem ganzen Tun über ein Jahr stattfindet und dadurch eben dann auch mal Maßnahmen, die in einem Jahr nötig sind, vielleicht einem in einer gewissen Art und Weise schlechter in der Bewertung dastehen lassen, man aber dann andere Dinge tun kann. Also wenn wir in bestimmten Jahren häufiger spritzen müssen, auch ökologisch, um unsere Reben gesund zu halten, ist das trotzdem eigentlich eine Verschlechterung von unserem ökologischen Tun, weil wir eben häufiger in die Weinberge fahren, mehr Treibstoff verbrauchen, mehr Bodenverdichtung erzeugen, eigentlich ganz viel dafür tun, dass wir unsere Reben erhalten können und unsere Trauben bekommen, aber eigentlich nichts Gutes am Ende tun. Und dann muss man in so Jahren eben überlegen, okay, was kann ich denn stattdessen vielleicht irgendwie smarter erledigen? Und in anderen Jahren setzt man sich mit anderen Dingen auseinander. Also es ist so ein Prozess, der einen begleitet.
Was für Potenzial habt ihr denn gehoben? Also wo sind denn auch im Weingut noch?
Ach, ganz simple Sachen.
Ihr habt ja auch gebaut, muss man sagen.
Wir haben auch gebaut, genau. Wir haben den großen Luxus, dass wir in historischen Kellern arbeiten dürfen. Das lässt uns natürlich ganz großartig dastehen, weil wir kaum Kühlung brauchen. Also wir arbeiten eben sehr traditionell und das erlaubt uns da schon von vornherein irgendwie mal so ein ganz guter Stand, ein ganz gutes Ranking. Mhm. Es sind aber so ganz banale Sachen, dass man sich eben für Kartonagenhersteller entscheidet, die einfach selbst eine Zertifizierung haben. Und meistens sind die gar nicht teurer. Also es ist einfach nur das bewusste Entscheiden und schauen, was geht, dass man Lichtquellen mit Sensoren ausstattet, das eben nicht im Betriebshaus und nur weil der Mitarbeiter es eben vielleicht mal am Nachmittag vergessen hat, den ganzen Tag das Licht brennt. Das sind Kleinigkeiten, die man jeder selbst auch mal im Kopf hat, aber die einem leichter fallen, dann in eine Umsetzung zu bringen, wenn man so ein bisschen muss. Mhm. Und dieses bisschen müssen ist gar nicht schlecht.
Und das ist wie eine große Matrix oder eine Tabelle, wo das dann alles drinsteht. Energie, Wasserverbrauch wahrscheinlich. Ne?
Was noch? Ja, alles. Also der gesamte Betrieb wird durchleuchtet einmal und das eben tatsächlich Jahr für Jahr. Mhm.
Das heißt, der Winzer, der nachhaltig arbeitet, macht jetzt gar nicht unbedingt so viel anders als einer, der es nicht macht im Weinberg. Also gut, du hast gesagt, wir vermeiden unnütze Fahrerei und so oder versuchen sowas.
Ja, wir spritzen eben schon ökologisch. Also das stellt einem schon in der Tabelle relativ schnell weit oben hin. Okay. Aber das funktioniert auch eben nicht in jeden Lagen und es funktioniert auch nur, wenn man einen entsprechenden Fuhrpark hat und entsprechende Mitarbeiter hat und man muss das alles eben so ein bisschen in den passenden Kontext setzen und es motiviert aber, glaube ich, auch eben Dinge, die man vielleicht noch nicht so ideal erledigt, dann zukünftig besser hinzubringen.
Wir sind jetzt so ein bisschen drüber hinweggegangen über das, warum ihr das eigentlich macht, nämlich diese Frage Klimawandel.
Ja, also wir machen es nicht wegen dem Klimawandel als primäre Intention, wir machen es, um zu erhalten. Und in einem ganz logischen Kontext, den der Weinbau mit sich bringt, weil es immer ein Generationenvertrag ist. Jeder Weinberg, den ich anpflanze, pflanze ich nicht nur für mich an. Jedes Fass, was ich heute kaufe, ist im Ideal nicht nur von mir benutzt. Und diese Denke gibt einem einfach ein ganz logisches Signal, dass man sich nicht nur um hier und heute kümmert, sondern dass man eben bestmöglich sich aufstellt, um möglichst fruchtbare, lebendige Weinberge, Böden, Ökosysteme übergeben zu können. Und dass wir uns in diesem System dann mit den Herausforderungen, die wir Jahr für Jahr haben und zukünftig haben werden, auseinandersetzen, ist eigentlich ein logisches Ding. Aber wir machen jetzt nicht wegen dem Klimawandel irgendwas anders, sondern wir machen das anders, weil das für uns wichtig ist und integrieren die Klimawandelanpassungen darin.
Du hast eben diesen Begriff übergeben, Betrieb übergeben angesprochen. Das steht ja noch gar nicht an. Du bist ja mitten in deinem Leben.
Genau, voll im Saft.
Wir sind wieder bei diesem Thema. Ne? Du bist noch auf dem Weg, hast du gesagt. Was kommt als nächstes? Was ist das, was jetzt vor dir liegt?
Naja, diese Veränderung in unserem Pseudo-Generationswechsel im Weingut, das wird schon sehr, sehr spannend. Okay. Dadurch lerne ich auch wieder vieles neu, weil viel, was so in Selbstverständlichkeit über Jahre sich in guten Händen hat. War, das wird jetzt mal wieder so ein bisschen neu gerüttelt.
Das ist gut.
Das ist super spannend. Es ist extrem spannend. Und wieder ist man in so Momenten, wo man sich eigentlich wünscht, dass der Tag mindestens mal 36 Stunden hat oder so. Da sind wir jetzt viel mit beschäftigt und das wird auch einfach auch wieder so ein bisschen Neudenken und Rütteln bringen. Ich glaube, das wird uns bestimmt die nächsten 5 Jahre gut beschäftigen. Mhm. Und dann schauen wir noch parallel, dass uns die Weinberge nicht vertrocknen in diesen 5 Jahren. Ja. Das ist auch noch ein bisschen was zu tun.
Ihr dürft die ja gar nicht bewässern,
doch,
oder?
Wir dürfen
das inzwischen?
Ja.
Das aber könnt ihr das? Da ist auch kein Wasseranschluss.
Korrekt. Da liegt keine Leitung im Boden, die darauf wartet, dass wir sie anzapfen. Das sind die Herausforderungen.
Und auch keine Brunnen, ne? Oder so Quellen oder sowas.
Ja,
ne?
Nein, das ist nicht da. Das Wasser fließt vor unserer Nase weg. Ja. Mal mehr, mal weniger, je nachdem eben, wie da auch gerade die Situation ist. Aber es gibt für alles Lösungen. Ja. Es ist nur eben nicht so selbstverständlich. Ja. Es kostet alles ein bisschen Geld, es müssen alle dazu Ja sagen. Ja. Aber das Leid ist dann auch wiederum in manchen Jahren eben so offensichtlich, dass wir der Lösung ein bisschen näher kommen, glaube ich, perspektivisch. Mhm. Und das wird uns mit Sicherheit sehr beschäftigen in den nächsten Jahren. Insofern, wenn jetzt die beiden bisschen größeren Baustellen, einmal intern, einmal extern, irgendwie so ein bisschen auf die Spur kommen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wieder irgendwas sehr Neues, Aufregendes einfach mal so an der Tür klopft und sagt, hey, hier bin ich, nimm mich an.
Dein Lebensmotto ist ja Zufriedenheit wahrnehmen und genießen.
Ja.
Wie leicht fällt dir genießen? Und was brauchst du zum Genießen?
Ach, eigentlich fällt mir genießen sehr leicht. Ich bin mit ganz kleinen Dingen ganz, ganz glücklich. Gestern, ich war jetzt 3 Tage in Schweden letzte Woche und war unheimlich viel unterwegs. Wir waren viel großartiges Essen und haben tolle Menschen immer um uns gehabt. Aber irgendwie war ich so nur unterwegs und habe mich ganz wenig bewegt. Und dann kam ich nach Hause und war mit meinem Hund 1,5 Stunden im Weinberg spazieren und war einfach nur glücklich.
Und roch's schon nach Frühling?
In dem Moment nicht. Aber manchmal morgens riecht's im Moment schon nach Frühling.
Ja, finde ich auch. Mhm. Ja. Was auch noch mit dem Genießen natürlich zu tun hat, Genuss-Podcast, was probierst du gerne und was trinkst du gerne? Also ich glaube nicht, dass du nur immer deine eigenen Weine trinkst, sehr langweilig.
Nein, ich habe zum Glück viele tolle Gelegenheiten, meine Weine zu trinken, ja, mit unseren Kunden, ja, mit Gästen, bei Veranstaltungen. Dann genieße ich das auch immer sehr und das ist immer sehr schön, weil dann meistens auch die Weine so ein bisschen durch das Umfeld in Szene gesetzt werden. Also da erlebt man die eigenen Weine dann auch jedes Mal ein bisschen neu. In meinem eigenen Keller zu Hause habe ich vielleicht 2 Flaschen von uns selbst liegen.
Oh ja.
Der Keller von Weingut ist aber nicht weit weg.
Nee.
Ich trinke schon sehr viel Sprudeliges. Da habe ich jetzt auch heute bewusst darauf verzichtet, eine letzte Flasche Sprudel mitzubringen, weil die wäre schon leer. Und das wäre wahrscheinlich für keinen gut.
Okay. Nein. Sprudel aus Deutschland, Sprudel aus Frankreich, Italien,
guter Sprudel.
Alles.
Guter Sprudel. Der kommt häufig aus Frankreich. Mhm. Deutschland ist auch echt gut unterwegs.
Ich war und jetzt, im Kommen, ne?
Wow, ich, also, ja, ich habe jetzt auch mit einer Kollegenrunde, waren wir im Kaiserstuhl unterwegs, mhm, und ich war baff, wie verdammt gut die da unterwegs sind. Ja. Also man
an allen Ecken auch.
Total.
Also oft so aus dem Unerwarteten kommen dann da so Granaten raus plötzlich. Ne?
Das ist schon, auch wenn es in meinem Keller nicht so aussieht, weil der einen schnelleren Durchlauf hat, der Sprudel, ist das schon sehr häufig im Glas und in der Menge das, was am meisten sich dreht.
Ist ja auch was zu allem gut passt, finde ich. Also auch so zum Essen kann man das wunderbar durchtrinken.
Absolut. Ja?
Also man braucht da gar nicht so rumhantieren mit Weinbegleitung.
Das stimmt.
Wenn man einen guten Sprudel hat, den kann man von A bis Z
geht
trinken. Du hast dich mal als Fan von normalen Jahrgängen geoutet.
Ja, das stimmt. Die werden immer vergessen, über die redet man nie. Und meistens sind es eigentlich Jahrgänge, die eine unheimlich schöne innere Ruhe und Balance in sich tragen und vielleicht am meisten wirklich Herkunft auch erzählen, weil eben nicht irgendwie ein Wettlauf mit der Zeit während der Ernte stattgefunden hat, weil nicht eine Überreife da war, die man schön integrieren möchte, sondern weil einfach die Dinge dann so sind, wie sie sind. In Ruhe, unaufgeregt und eigentlich am ehrlichsten.
Was waren denn die normalen Jahrgänge bei euch, so als kleine Kaufentscheidungshilfe, wenn es noch was gibt?
Die letzten Jahre waren schon eher aufregend.
Ja.
2020 war tendenziell eher normal. Schon warm auch, aber eher unaufgeregter. 2012 war ein sehr ruhiges Jahr. 2017 war eigentlich auch schon gehoben normal, würde ich sagen. Das wären so 3, glaube ich, ab den Zehnern.
Ja. Ja, und bei Bordeaux müssen wir jetzt nochmal sagen, zum gegen Ende 84, ein vielleicht kleines Jahr, aber hat sich großartig entwickelt.
Ja, also er macht auch nicht müde zu trinken. Ich würde auch gleich nochmal ein Schlückchen nachschenken.
Das kannst du jetzt machen. Wir sind nämlich durch mit unserem
Wunderbar.
Gespräch. Vielen Dank, liebe Theresa.
Es
war mir eine Ehre. Danke dir sehr für diese Stunde. War ein tolles Gespräch.
Die ging ganz schön schnell rum.
Das würde ich auch so sehen. Wir haben zusammen, sagt es nochmal, eine Flasche getrunken, 1984er Ducrou Beaucaillou.
Ganz genau.
Und zwar der Geburtswein.
Ja.
Quasi. Aus,
ja,
aus Saint-Julien.
Genau.
Die letzte Flasche.
Der musste weg. Der Korken wollte raus.
Vielen Dank, dass wir die zusammen probiert haben.
Ich danke.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt, genießt das Leben. Bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir stoßen nochmal an.
Jawohl.